SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Das sind die Stichworte zur Sendung. Höhenmedizinische Sprechstunde. Das Berner Inselspital checkt, was Alpinisten am Berg prestieren können und was nicht. Ein Arzt und ein Expeditionsleiter kommen zu Wort. Und verkehrspolitische Kropflehrten. Im Städtli Murten streitet man seit eh und je über den Stellenwert des Autos. Auch in diesen Tagen wieder. Am Mikrofon ist der Michael Sali. Zuerst zu den Aktualitäten vom Tag und die hat Christian Lichti.
Wer zu Bern übernachtet, kann vielleicht schon bald gratis Tram und Bus fahren. Die Hotellerie Bern-Mittelland und der Libero-Tarifverbund haben sich auf ein Gästebillet und auf eine Abgabe pro Übernachtung geeinigt. Das neue Billet für die Hotelgäste soll in den zwei Kernzonen zu Bern gelten. Weil das neue Angebot in Stadt der Reglementsänderung braucht, gibt es noch eine Abstimmung. Sagen die Bernerinnen und Berner Ja zum neuen Angebot, überkommen Touristen das Billett schon ab dem 1. Januar. Der ehemalige Lieblingsspieler vom IB-Publikum, der Thomas Häberli, verlässt Berner Young Boys Ende Saison. Er will an seiner Trainerkarriere arbeiten und suche eine Luftveränderung, heisst es in einer Mitteilung von IB. Der gebürtige Luzerner Thomas Häberli ist im Jahr 2000 zu IB gekommen. 9 Saison lang hat er bei IB gespielt und 74 Goal geschossen. Seit 2010 ist der Thomas Häberli als Junioren- oder Assistenztrainer für IB tätig. Noch bis im Sommer trainiert er die U21. Die Kantonspolizei Bern hat letzte Woche eine gross angelegte Kontrolle gegen Drängler auf der Autobahn gemacht. 52 Autofahrer sind diesen Kontrollen geblieben hängen. Ausgerüstet sind die Dienstfahrzeuge der Polizei mit Videotechnik gewesen. Mit der hat man messen, wie viel Abstand die Autofahrer zum vorderen Fahrzeug hatten. Bei diesen Kontrollen sind Autofahrer geblieben hängen, die rechts überholt, die Sicherheitslinie überfahren oder den Fahrstreifen gewechselt haben, ohne richtig zu schauen. Die Autobahnausfahrt zu Düdingen ist ein Nadelöhr. Durch den Feierabendverkehr gibt es regelmässig Rückstau auf der Autobahn. Das soll jetzt bessern mit einer neuen Strasse, wo der Verkehr ab der Autobahn auf Murten nicht mehr Richtung Dorf, sondern direkt Richtung Gurmels leitet, die sogenannte Verbindung Birch-Luginwil. Bund, Kanton und Gemeinde haben sich jetzt geeinigt, wer wie viel an die Strasse zahlt. Der Bund übernimmt 3/4 von den insgesamt 31 Millionen Franken. 8 Millionen teilt sich der Kanton Fribourg und die Gemeinde Düdingen, heisst es in ihrer Mitteilung. Der Aletschwald ob der Riederalp steht seit Jahrzehnten unter Schutz und wird beobachtet. Eine solche Beobachtung hat es letzten Sommer gegeben. Wissenschaftler von ETH Zürich und vom Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft haben Baum für Baum gezählt. Heute haben sie das Resultat präsentiert. Reinhard Eier.
Bei einem Hochwald wie dem Aletschwald, in der Nähe vom grossen Gletscher, dem Aletschgletscher. In wenigen Jahrzehnten von Entwicklung zu reden, sie schwierig. Da wachsen und ändern sich alles viel langsamer. Und trotzdem, in den letzten 30 Jahren, seit der letzten grossen Inventarisierung, haben sich, so der Studienleiter Professor Harald Buckmann, einiges geändert. Der Wald werde dichter, die Bäume dicker, es gebe mehr totes Holz.
Der Aletschwald ist auf dem Weg zu einem sehr naturnahen, urwaldähnlichen Wald. Aber das wird seine Zeit dauern.
Die Entwicklung ist möglich, weil der Wald seit Jahrzehnten unter Naturschutz steht und so für die Forschung besonders interessant ist, weil sie, so der Harald Buckmann weiter, da können beobachten, wie sich ein Wald entwickelt, wenn der Mensch nicht eingreift. Im Aletschwald zeigt sich, dass da, wo der Gletscher Land freigeben, zuerst langsam Lärchen wachsen, dass die aber weiter oben im Älterwald, sozusagen in zweiter Generation, von den Arfen verdrängt werden. Aber auch wenn der Mensch in die Entwicklung von dem Wald seit Jahrzehnten nicht eingreift, gab es doch einen störenden Faktor.
Es gibt einen Faktor, der ganz klar nicht natürlich ist und wo man auch aufgrund der neuesten Daten sieht, dass wir ein Problem haben, und das ist, dass der Einfluss vom Wild dazu führt, dass es sehr viel weniger junge Bäume gibt, als man eigentlich könnte erwarten.
Die Hirsche dingen dem Wald der Bäumnachwuchs massiv behindern, weil der Wald aber nicht nur ein Schutzgebiet für Bäume, sondern auch für das Wild sein. Für der Laude Albrecht vom Naturschutzzentrum Pro Natura, der den Wald betreut, ist die Beobachtung nicht neu. Sie beobachten seit längerem, dass es in dem Wald sehr viele Hirsche hege, die die Jungen ihm zusetzen.
Das ist richtig. Also wenn man effektiv die natürliche Verjüngung so will, wie man es in dem Wald erwartet, dann muss man Massnahmen ergreifen.
Sie werden auf der Basis der Studie mit den gesicherten Resultaten ein Gespräch führen mit der Jagdabteilung über mögliche nötige Massnahmen.
Mit dem Bericht aus dem Wallis sind wir beim Wetter. Nach einer kalten Nacht kann es morgen meteorologisch gesehen einen Sommertag geben. Zutat dafür ist die Sonne, die den ganzen Tag scheint und das Thermometer bis auf 26 Grad steigen. Ein schönes Gipfelerlebnis gilt als etwas vom Eindrücklichsten, das man erleben kann. Aber eine Expedition in die Berge kann auch zum Albtraum werden. Schuld sein kann die Höhenkrankheit und sie kann uns alle verwünschen. Am Berner Inselspital gibt es jetzt eine Beratung in dieser Sache. Warum das Angebot nötiger ist denn je, ihr erfahrt es in dieser Sendung. Zuerst aber das Thema im Regionaljournal. Seit den 70er Jahren diskutiert man zu Murten gäng wieder darüber, ob das historische Städtchen autofrei werden soll oder nicht. Für die einen ist die Blechlawine durch die Hauptgasse eine Schande. Für die anderen, vor allem für das Gewerbe, nötig, weil sie Kunden bringt. Ein Komitee nimmt jetzt einen neuen Anlauf, für zumindest Gas mitten durch Murten autofrei zu machen. Seit ein paar Wochen läuft die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative. Gestern haben die Initianten zu Murten zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion eingeladen. Und dabei hat sich gezeigt, die Argumente sind nach 40 Jahren noch die gleichen, und die Fronten sind verhärtet wie eh und je. Matthias Heimo.
Auf der einen Seite ist das Gewerbe im Städtli, das Angst hat, Kunden zu verlieren, wenn die nicht mehr mit dem Auto dürfen kommen. Zum Beispiel der Metzger Christian Pauli.
Wir sind froh, dass wir viel Verkehr haben in der Altstadt. Weil durch den Verkehr, das bringt uns Kunden in die Altstadt, das bringt dem Gewerbe Geld in die Kasse.
Oder der Josef Billes vom Tierraum Monnier.
Ich muss schauen, dass jeden Monat das Geld reinkommt. Ich habe Löhne zu zahlen. Sagt mir mal, wie wollt ihr das zahlen?
Auf der anderen Seite sind die finden, das Auto für ein Städtchen brauche ich nicht. Wie zum Beispiel Jacqueline Fleischwildi, die gute Kilometer außerhalb vom Städtchen wohnt.
Ich gehe jeden Samstag zu Herrn Billes. Ein Kaffee trinken mit meiner Mutter, nicht mit dem Auto. Ich gehe zu Herrn Pauli Fleisch einkaufen, war noch nie mit dem Auto da. Ich gehe in die Boutiquen, Kleider kaufen, war noch nie mit dem Auto da. Ich brauche mein Auto nicht, für den Städtchen zu gehen.
Oder Raphael Maiga vom Initiativkomitee meint, nur wegen dem Auto mache ich die Läden im Städtli nicht das grosse Geschäft.
Die 30 Autos, die ein oder zwei Gipfeli beim Bäcker kaufen, die werden dem Bäcker seinen Lebensunterhalt auch nicht bestreiten.
Und dann gibt es die quasi zwischen den Fronten probieren zu vermitteln, wie zum Beispiel die Bürgerin.
Ich möchte nur bemerken, dass ich es eigentlich schade finde, dass man hier nur schwarz oder weiß sieht. Also zum Beispiel die Möglichkeit, einfach das Städtchen an Wochenenden autofrei zu machen, dann, wann es sich lohnt, wenn Touristen kommen.
Oder auch die Murtner Gemeinderätin Ursula Schneider, die betont, dass es schon eine überparteiliche Arbeitsgruppe gibt, die sich mit dem Verkehrsproblem befasst.
Ein verkehrsfreies Städtli kann schon ein Ziel sein, aber wir sind jetzt mitten in einem Prozess drin, in dem wir einen Schritt näher kommen und eine politisch konsensfähige Lösung anstreben. Und diese sehe ich gefährdet.
Und so ist das gestern zwar eine animierte Diskussion worden wegen der autofreien Hauptgasse, die sich aber schnell mal im Kreis gedreht hat. Keine Seite hat von ihrer Position abrücken. Und die etwa 90 Leute im Saal, die sie hören, waren mehr und mehr frustriert gewesen.
Den ganzen Abend ist jetzt diskutiert worden und vor allem vom Gewerbe einfach gesagt worden, es geht nicht, wir haben keine Einkünfte mehr und. Aber von Innovationen, Ideen ist nichts gekommen.
Sie brauchen keine Auswärtige, die ihnen sagen, wie es im Städtli innen soll laufen, hat der Josef Billes vom Tierraum Monnier gesagt. Die Gewerbler schauen schon.
Wir schauen dazu, dass das Städtli funktioniert. Wir müssen auch schauen jeden Tag, dass das richtig läuft.
Aber genau das sei ja das Problem, fängt wiederum der Raphael Maiga vom Initiativkomitee.
Ich glaube, es sind 6'500 Leute, die in der Gemeinde Murten wohnen. Und wenn das Sagen in dieser Stadt auf 40 Leute reduziert ist, dann denke ich nicht, dass mit dieser Aussage alle Leute, die in Murten wohnen, einverstanden sein werden.
Und so hätte sie auch noch Stunden diskutieren können, ohne wirklich auf einen grünen Zweig zu kommen. Neu ist aber gar nicht sicher, ob über die Volksinitiative überhaupt abgestimmt wird. Der Murtner Gemeinderat sagt, sie ist ungültig. Verkehrsplanung sei Sache vom Kanton, nicht von den Gemeinden. Die Initianten sagen, sie ist gültig. Es gehe nicht um den Verkehr, sondern um eine Umnutzung vom öffentlichen Raum. Wenn sie genug Unterschriften zusammenbekommen, was als sicher gilt, dann entscheidet das Murtner Gemeindeparlament, ob die Initiative gültig ist. Bis die Städtli aber wirklich mal autofrei ist, wenn überhaupt, braucht es auch noch manche Diskussionsrunde.
Welchen Platz hat Auto im Städtli Murten? Der Matthias Heimo hat berichtet. Am Berner Inselspital kann man sich seit Anfang Monat behandeln, wenn man höhenkrank ist, oder beraten, wenn man sich auf eine Gipfeltour vorbereitet. Mit dem neuen Angebot, mit einer höhenmedizinischen Sprechstunde, reagiert das Unispital auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Denn ging mehr Leute wollen sportlich hoch auf und Teil sind sich nicht bewusst, dass sie sich der biomedizinische Gefahr begeben. Ich habe den Sprechstundenleiter, den Kardiologen Yves Allemann, zum Gespräch getroffen und als erstes von ihm erfahren, dass die sogenannte Höhenkrankheit ganz unterschiedlich aussehen kann.
Also das eine, und das ist das, was viele von uns schon erfahren haben, ist die akute Bergerkrankung. Das ist vergesellschaftet mit ein bisschen Kopfschmerzen, so ein bisschen Übelkeit, so ein bisschen Antriebslosigkeit, ein schlechter Schlaf, wenn man hier oben schlafen würde. Und wir machen nicht so recht. Das fortgeschrittene Bild ist dann nachher das Hirnödem. Das ist natürlich ganz etwas anderes, ist lebensbedrohlich und das ist eine Notfallsituation, wo man sofort handeln muss. Und das dritte Phänomen wäre das Höhenlungenödem. Das ist auch eigentlich eine lebensbedrohliche Situation, wo man eine Überwässerung hat von der Luftblase. Wie das passiert hier im Tiefland bei den Patienten, die zum Beispiel eine schwere Herzschwäche haben.
Bin ich da irgendwie prädestiniert für das eine oder das andere? Oder kann ich vom einen ins andere fallen, wenn ich auf dem Weg bin, auf einem Gipfel?
Also all die Erkrankungen sind abhängig von wie schnell, wie hoch dass man geht. Die meisten Berggänger oder Trekker sind ja relativ gesund oder ganz gesund und werden dann erst krank, wenn sie in das Krankheitsbild hineingehen.
Das kann heissen, man ist auf einer Bergtour oder auf einer Expedition in höheren Höhen und das kann einem passieren und man hat gar nicht gewusst, dass das einem mal ereilen kann. Ist das so, dass das einem passieren kann?
Das ist so, vor allem wenn man wenig oder es kann ja auch passieren, dass man gar keine Erfahrung hat, sozusagen. Und wenn man sich schlecht tut, akklimatisieren, was die hauptsächliche präventive Massnahme ist, damit man nicht krank wird, wenn man das nicht macht oder schlecht macht, dann kann es jeder treffen. Auch eigentlich solche, die vielleicht Erfahrung haben und die aber gleich einfach viel zu schnell viel zu hoch gehen. Ein Beispiel von solchen Fällen sind Leute, die von hier abgeflogen sind, nach Asien, die nachher von Kathmandu am gleichen Tag oder am nächsten Tag mit einem zweiten Flugzeug auf 4'500 geflogen sind und am dritten Tag nachher sogar auf 6'000-7'000 gestiegen sind. Auch solche Leute können ein Höhenlungenödem machen.
Das ist ein kleines Problem, Herr Allemann, oder? Es gibt ja solche Reisen häufiger und solche Erlebnisse reizen uns ein bisschen häufiger und ein bisschen mehr Leute als früher, oder? Also kann man so ein bisschen tendenziell ein bisschen häufiger in so einer Situation geraten, das betrifft ein bisschen mehr.
Ganz genau. Also heute geht ja alles schneller. Wir wollen alles schnell machen. Wir haben Zeit nicht und wir haben Zeit für die Akklimatisation nicht oder wollen sie nicht nehmen. Und geht halt ein gewisses Risiko ein. Und das kann jedem passieren. Wenn man keine anderen Massnahmen trifft, wie zum Beispiel in diesem Fall eventuell sogar zu präventiven Medikamenteinnahmen würde greifen.
Warum hat er die Dienstleistung jetzt hier, dem Inselspital, zum ersten Mal in der Deutschschweiz am Unispital initiiert, Herr Allemann?
Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass unsere Gruppe schon lange auf diesem Gebiet forscht, dass wir eigentlich erfolgreich forschen seit etwa 15, 20 Jahren mit Kollegen aus Lausanne, wo die meisten jetzt eigentlich nach Bern gezogen sind. Und wir haben gedacht, eben jetzt genau aus dem Grund, wo wir besprochen haben, dass das populär ist, dass man gerne exotische Sachen sucht, dass man viel geht trekken. Und weil wir auch gesehen haben, dass es viel auf dem Feld, dass es viele Leute gibt, die dort ein bisschen so absolute Touristen sind, im breiten Sinn vom Wort Tourist, haben wir gefunden, ja, das wäre doch etwas, was wir anbieten können. Und vielleicht kann uns das auch in unserer Forschung helfen, dass wir dort neue Erkenntnisse herausholen können.
Die medizinische Sprechstunde im Inselspital ist eine neue Dienstleistung. Muss die auch besonders finanziert werden durch das Inselspital?
Nein, also es hat wenig gebraucht an finanzieller Unterstützung, speziell weil die Geräte, die wir brauchen, zum Beispiel für die Messung vom Druck in der Lunge, das sind konventionelle Ultraschallgeräte, die wir da täglich sowieso brauchen. Das haben wir gehabt. Das ist vom Material her sicher das teuerste Gerät. Also der Insel hat das in dem Sinn quasi nichts gekostet. Und das Know-how und so ist auch da gewesen, weil wir da waren. Und das ist alles von uns ausgekommen. Somit wird das nicht viel kosten. Wenn es zunehmen, die Zahl der Patienten respektive der Probanden eigentlich sollte zunehmen, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Und, also Personal vor allem.
Wir kennen die Sensibilität, oder? Eine breite Masse finanziert quasi die Exzesse von Einzelnen, oder wenn man so will. Oder? Unsere Bedürfnisse als Gesellschaft, oder? Höher rauf, weiter, schneller, quasi generiert Kosten, die nachher wir als Bevölkerung finanzieren. Das müssen wir in dieser Welt, wo wir eigentlich keine Limiten haben, mit dem auch ein bisschen umgehen.
Ja, die hat recht. Es gehört halt gleich zu unserer Gesellschaft. Es gibt ja, wir haben jetzt gerade ein anderes Problem, das aktuell ist, dass sie da die Leute, die als Geiseln festgenommen worden sind, die man nachher hat müssen befreien, die haben auch exotische Sachen gesucht und die Kosten schlussendlich sind mehrheitlich zulasten von der Mehrheit. Dem muss man, glaube ich, leben und das akzeptieren.
Zurück auf den Berg, da ist man also krank am Berg und es gibt nur ein Weg und der geht runter. Wie geht man als Bergführer mit so einer Situation um? Was erlebt man in so Extremsituationen? Der Michel Wirth ist Partner bei einem der grössten Anbieter von solchen Expeditionen, der Firma Kobler und Partner von Bern. Ich habe ihn gefragt, ob ihm die Entwicklung immer schneller hochauf bekannt vorkommt.
Das Zeitphänomen ist natürlich heutzutage sicher. Das haben wir auch bei unseren Expeditionen, in unserem Angebot, dass wir eigentlich nur eine bedingte Zeit haben und in dieser bedingten Zeit ein Optimum herausholen wollen, jetzt zum Beispiel eine Expedition. Und da muss man schon sehr viel Erfahrung haben und Know-how, dass man in dieser kurzen Zeit, Anführungszeichen, eine Expedition in Nepal am 8000 gibt vielleicht 6 Wochen, dass man in dieser Zeit das ganze Programm reinbringen kann. Das ist so.
Jetzt gibt es am Inselspital die Sprechstunde, wo man sich beraten kann, oder wenn man mal ein Ereignis hat, dass man mal das nachbearbeiten kann und schauen, wie ist man eigentlich zu Weg. Hat das Gefühl, dass das könnte helfen, dass es weniger Probleme gibt am Berg?
Das Angebot ist eigentlich sehr gutes Angebot, finde ich super. Ist aber auch für Bergsteiger, die noch nicht wahnsinnig eine grosse Ahnung haben oder selbstständig unterwegs sind, nicht in einer Gruppe oder in einer Organisation wie wir sind, wo wir natürlich das ganze Know-how selbstverständlich auch haben und mitbringen und auch anwenden. Aber für Leute, die, wie der Herr Allmann vorher gesagt hat, auf Nepal fliegen, Tag 1 Kathmandu, 1600 Meter, Tag 2, 4500 und dann geht es gleich weiter. Das ist ein wahnsinniger, schneller Change in die Höhe. Und wenn wir davon ausgehen, dass man so 500, 600 Höhenmeter pro Tag höher geht und sich muss akklimatisieren, ist natürlich das völlig hirnrissig, oder? Wenn man so unterwegs ist. Aber der Trekkingtourismus läuft vielfach so.
Also immer mehr Unerfahrene suchen so ein bisschen das Gipfelerlebnis?
Ja, immer mehr Unerfahrene. Es gibt auch immer mehr, wo professionelle Anbieter wie wir sind, nehmen und das auch mitmachen, ohne Wenn und Aber. Das heisst, sie tun sich in dem Sinn wie unterordnen unsere Taktik, und wir haben ja gewisse Leistungsausweise, also können wir sagen, unsere Taktik geht relativ gut auf.
Muss denn bei euch ein medizinisches Zeugnis herlegen, wenn ihr auf eine Hochhausen-Expedition kommt?
Wir haben das eigentlich bis vor etwa 2 oder 3 Jahren nicht gehabt, und sind jetzt schon am Umdenken dran, dass man das macht. Warum? Das medizinisches Zeugnis. Es hat Fälle gegeben, auch bei uns, wo Leute Herzfehler hatten zum Beispiel und anhand von dem dann in Probleme gekommen.
Und ihr habt das nicht gewusst?
Und wir haben das nicht gewusst. Es gibt Leute, die Medikamente nehmen, die sie aber auch angeben müssen. Aber wir schauen dort auch schon bei der medizinischen Abklärung vorab, dass wir da genau informiert sind, wie die Personen unterwegs sind.
Seid ihr da in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Expeditionsanbietern, die eben vielleicht die Tests nicht verlangen oder so? Also ist ein bisschen eine Problematik von, ja, habe ich einen Kunden oder habe ich ihn nicht? Oder? Das ist ja eure Welt letztlich, oder eure Konkurrenz.
Also dort tun wir uns weniger an den anderen orientieren, weil man kann natürlich überall zu Mitteln greifen, wo dann, ja, sagen wir mal, Doping sind. Also wir reden da von Sauerstoff und so. Von so irgendeiner gewissen Höhe an, die eigentlich noch relativ sinnlos ist, die auch gefährlich ist, je nachdem, wenn der Sauerstoff in grosser Höhe einfach abstellt und nachher der Mensch nicht akklimatisiert ist.
Aber die Frage ist, nimmt eure Branche im Zweifelsfall einen mit?
Im Zweifelsfall nehmen wir den nicht mit. Wenn man ihn mitnehmen würde und es irgendwie durchgegangen ist, wird man im Verlauf der Akklimatisierung genau merken, dass das nicht funktioniert.
Und darum eben das Attest, dass ihr einfach schon vorher wüsst, irgendwie mit was für Leuten haben wir es zu tun, oder? Dann ist das Risiko nicht mehr da.
Also wenn wir ein Attest haben, könnt ihr reinschauen, haben wir natürlich dort schon eine grosse Absicherung im Vornherein. Was nicht heisst, dass die Person dann lokal oder während der Expedition ganz anders reagiert, das ist klar.
Wie schon wird, ihr seid Expeditionsleiter, jetzt kommen wir mal ein paar Meter, Höhenmeter oben runter, noch zum Schluss, wir sind in diesem SHC-Jahr, wir haben wunderbare Gipfel in dieser Schweiz, und es sind viele Leute unterwegs, jetzt gerade in dieser Jahreszeit geführt, oder auch einfach in Freundengruppen unterwegs. Die Höhenkrankheit, die gilt ja so ein bisschen als Tabuthema. Es ist schwieriger, in einer Gruppe zu sagen, oh, mir geht's nicht gut. Was haltet ihr von dieser psychologisch heiklen Situation?
Also, ich kann nicht unterstreichen, dass es wirklich ein Tabuthema ist.
Es gibt Leute, die ihre Medikamente oder ihre Pusher heimlich nehmen, dass ihre Gruppe das nicht einer sieht, dann nimmt ein Medikament. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung auf jeden Fall.
Ja, das ist ja so. Ja. Also, jeder hat so seine Zaubertränkchen, die er nimmt vorher oder nachher oder während. Also, wir reden ja da von Diamox zum Beispiel.
Also, wo ein Medikament, das ihm hilft, quasi die Belastung ein bisschen besser zu prestieren.
Oder? Ja, wobei da bin ich auch der Meinung, dass das nicht wahnsinnig viel bringt.
Aber zurück zum Thema. Das gibt es offenbar. Ja,
genau. Es gibt das Thema gibt es. Und ich denke, auch gerade bei uns in den Alpen, also wir haben Berge, die 4'500 waren, in diesem Bereich oder auch schon drunter, schon ab 3'000 Meter, kann das durchaus sein, dass dort Symptome auftreten. Und vielfach kann man es in den Alpen natürlich ein bisschen überbrücken, dass man immer da oben ist und wieder ab ins Tal kommt. Relativ tief. Aber dann sieht man es nicht so. Aber Kopfweh, Schwindel, Übelkeit, so Sachen, so Anfänge von Dingen, das sieht man ab und zu in den Bergen, auch in der Schweiz. Das ist ja so.
Höhenkrankheit und das entsprechendes Beratungsangebot am Inselspital Bern aus Sicht jetzt zuletzt vom Bergführer, vom Michel Wirth, vom Berner Expeditionsanbieter Kobler und Partner. Im Regionaljournal fassen wir an dieser Stelle noch mal zusammen, was heute Schlagzeilen macht.
Touristen in Bern können sich vielleicht schon bald über ein neues Angebot freuen. Wer in Bern übernachtet, soll nämlich gratis können Tram und Bus fahren. Die Hotellerie Bern-Mittelland und der Libero-Tarifverbund haben sich jetzt auf ein solches gratis Billett geeinigt. Bevor man das aber einführen kann, braucht es in Bern noch eine Abstimmung. Der Thomas Heberli, der ehemalige IB-Spieler und Publikumsliebling, verlässt Berner Young Boys. Er will an seiner Trainerkarriere arbeiten und sucht eine Luftveränderung. Der Thomas Heberli hat 9 Saison lang für IB gespielt und 74 Goal geschossen. Der Aletschwald, ob der Riederalp wird, ging mehr zum Urwald. Das darum, weil man den Wald seit Jahrzehnten sich selber überlässt. Verschiedene Forscher haben jetzt festgestellt, dass in diesem Urwald zu viel Wild daheim ist.
Das Wetter kommt von Claudia Stocker von SRF Meteo.
In dieser klaren Nacht sinken Temperaturen auf 3 bis 6 Grad. Lokal könnte es Bodenfrost geben. Ganz empfindliche Pflanzen sollte man darum vielleicht schützen. Dafür wird es morgen Nachmittag richtig warm. In Leukerbach gibt es 18 Grad, in Spiez und Freiburg 24 Grad und im Rhonetal sogar 26 Grad. Dazu scheint den ganzen Tag die Sonne. Nur über den Walliser Bergen hat es ein paar Quellwolken. Das ist dann am Freitag definitiv anders. Schon vom Morgen weg hat es viele Wolken am Himmel und schon vor dem Mittag fallen die ersten Tropfen. Am Freitagnachmittag regnet es dann immer wieder am Jura zum Teil stark. Es bleibt aber noch mild, die Temperaturen liegen immer noch um 20 Grad.
Redaktion Peter Brandenberger, mein Name Michael Sali.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.